HR Info. Politik.
Mit Andreas Mayer-Feist. In drei östlichen Bundesländern wird bald gewählt. Sachsen und Brandenburg sind im September dran. Ein Monat später wird in unserem Nachbarland Thüringen entschieden, wer ins Parlament und an die Macht kommt. Wohin geht die politische Reise? Was bewegt die Menschen dort? Für viele liegen die Themen auf der Hand und die Politik soll sich darum kümmern. Mehr als bisher.
Lehrermangel.
Dass die Polizei Präsenz zeigt.
Sicherheit.
Das große Zittern vor den Wahlen im Osten überlagert alles. Heiße Wahlkampfwochen nach der Sommerpause. Die Angst vor der AfD, die Angst vor der Unregierbarkeit. Wenn das Parteiengefüge durchgeschüttelt wird wie nie zuvor in den letzten Jahren.
In Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen sind diejenigen, die besonders rechts in der AfD stehen. Wenn wir in Zukunft eine starke Stimme haben wollen, brauchen wir hier eine starke, stabile Regierung.
Warnt Sachsens CDU-Regierungschef Michael Kretschmer. Sein Wahlkampfmotto: Sachsen first. Erfolge, 100 neue Lehrer wurden verbeamtet. Misserfolge, bei den Löhnen ist Sachsen Schlusslicht. Für die GroKo wird es wohl nicht mehr reichen, der SPD vor der Einstelligkeit. Bleiben wir mal in Sachsen. Michael Kretschmers CDU wird arg bedrängt von der AfD. Jörg Urban, AfD-Chef in Sachsen, will der Union Wähler abspenstig machen und setzt auf das Image der Kümmererpartei.
Das Wichtigste ist, dass die AfD, und da sieht es ganz gut aus, die meisten Stimmen von allen Parteien auf sich vereinigt, dass wir ein sehr starkes Ergebnis haben werden. Und ich gehe davon aus, dass Michael Kretschmer seinen Direktwahlkreis nicht bekommt, dass seine Partei ihn verantwortlich machen wird für das schlechte Wahlergebnis in Sachsen. Und wir sind dialogbereit. Wir werden sehen, welche Politiker, die dann im Sächsischen Landtag sitzen, bereit sind, mit uns eine konservative und bürgerliche Politik zu machen.
Die AfD in Sachsen glaubt also an eine Zusammenarbeit. Aber keine andere Partei will da mitmachen. Das könnte am Ende zu ungewohnten Koalitionen führen, mit einem starken Oppositionsblock ganz rechts. Für den CDU-Ministerpräsidenten Kretschmer ist eines aber schon jetzt klar.
Niemand wird mit der AfD reden. Es ist vollkommen klar, dass diese Stimmen verschenkt sind. Es wird keine Regierung von keiner Partei mit der AfD geben. Und das muss halt jeder auch wissen, der diese Partei wählt, dass er damit nur eins erreicht, dass Sachsen nicht keine stabile Regierung bilden wird, weil es dann eben sehr, sehr schwierig wird. Auch das muss man den Leuten im Freistaat Sachsen jetzt sagen.
In Brandenburg keine Mehrheit für Rot-Rot in Sicht. Ein Dreier- oder Viererbündnis wahrscheinlich. Trotz hoher Beliebtheitswerte für den SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Erfolge: den Braunkohleausstieg ließ er sich teuer abkaufen. Misserfolge: zu wenige Lehrer und zu schlechte Straßen. Aber auch hier könnte die AfD abräumen.
Wir haben es mit Rechtspopulisten zu tun, die auf komplizierte Fragen immer recht einfache Antworten geben.
Schlusslicht im Wahlmarathon: Thüringen. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow setzt auf das klassische Landesvater-Image.
Insgesamt wird das Erkennen von authentischen Menschen und Personen und Persönlichkeiten eine zentrale Botschaft sein, weil die Menschen spüren, ob da Politik ernst gemeint ist oder nicht.
Ob es hilft? Viele Umfragen sprechen dagegen. Rot-Rot-Grün könnte abgewählt werden in Thüringen. Weil die CDU mit den Linken nichts zu tun haben will, droht hier der politische Stillstand nach der Wahl. Gleichzeitig versucht die Linke zu retten, was zu retten ist. Ungerechtigkeiten nach der Wende sollen 30 Jahre später aufgearbeitet werden in einem Treuhand-Untersuchungsausschuss. Gefordert wird auch eine Ostquote bei der Besetzung offener Stellen.
Die Lebensleistung von Ostdeutschen ist damals überhaupt nicht anerkannt worden und es hat zum größten Teil etwas mit Enteignungen zu tun.
Das große Zittern vor den Wahlen im Osten. Eines ist klar, die AfD wird eine sehr starke parlamentarische Kraft in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Im Westen ist sie das nicht. Die Umfragen zeigen, der Osten wählt anders als der Westen. Lebt, denkt und fühlt anders, 30 Jahre nach der Wende. Woran liegt das? Woher kommen diese Unterschiede? Darüber habe ich mit Professor André Brodotz gesprochen, Politikwissenschaftler und Dekan der Staatswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Erfurt in Thüringen.
Das ist in der Tat eine sehr interessante Entwicklung, die auf den ersten Blick eben einen geografischen Unterschied zwischen Osten und Westen deutlich macht. Auf dem zweiten Blick kommt aber, glaube ich, ein anderer Unterschied zum Vorschein. Ich bezeichne diesen Unterschied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die sich sehr stark an lokalen Fragen und Herausforderungen orientieren und für die Globalisierung und alles, was damit zusammenhängt, eher beängstigend wirkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die eher global denkenden Bürgerinnen und Bürger, die in der Globalisierung Chancen sehen für die Zukunft und die eben auch den eigenen Staat immer im Kontext internationaler Angelegenheiten sehen und dort auch Verantwortung übernehmen wollen. Was wir jetzt im Unterschied zwischen Osten und Westen sehen, ist, dass die Fraktion der stärker lokal orientierten im Osten stärker ist als im Westen. Das liegt aber weniger an der Wiedervereinigung und an den damit verbundenen Folgen als an spezifischen demografischen Faktoren, die zum Teil auch auf die Wiedervereinigung zurückgehen. Ein Punkt ist etwa die Altersstruktur, die in den östlichen Ländern um 4-5 Jahre im Durchschnitt älter ist als in den westlichen Ländern, als Folge eben der Wiedervereinigung. Denn wir haben gesehen, in den letzten Jahren sind viele junge Bürgerinnen und Bürger aus den östlichen Ländern in die westlichen Länder gegangen. Der zweite Punkt ist, dass wir dieses lokale und globale Denken stärker auch auf einen Stadt- und Landgegensatz abbilden können. Und da haben wir natürlich im Westen viel mehr Großstädte als im Osten. Da ist die größte Leipzig und das ist die 10. größte oder so in Deutschland. Davor ist lange nichts in diesem Vergleich.
Davon profitiert hier vor allem die AfD und viel mehr auf dem Land als in den Städten?
Also das eine ist, glaube ich, dass wir tatsächlich ein unterschiedliches politisches Klientel haben, das angesprochen wird. Insofern kann man hier mehr Erfolg haben, weil das Potenzial größer ist, aufgrund dieser Unterschiede zwischen diesem globalen und dem lokalen Denken. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, ob wir bei der alten Unterschieden zwischen Osten und Westen doch noch einen Unterschied abgebildet sehen im Hinblick auf das, was wir liberale, pluralistische Demokratie sehen. Womöglich haben wir hier noch ein Erbe einer Demokratie, die nicht zwingend liberal und so pluralistisch ist, wie wir das im Westen haben. Aber das ist sicherlich noch sehr schwer zu beurteilen.
Das ist ja trotz allem erstaunlich nach so langer Zeit, immerhin 3 Jahrzehnte nach der Wende.
Ja, auch 30 Jahre nach der Wende. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die politische Sozialisation leider Gottes nicht in dem Umfang tatsächlich noch in Schulen auch stattfindet, wie wir uns das, glaube ich, wünschen. Wenn wir uns die Inhalte in den Lehrplänen ansehen, die Sozialkunde einnimmt, im Osten wie im Westen, ist das Vergleich sehr, sehr wenig. Eine große politische Sozialisationsagentur sind heute immer noch die Elternhäuser. Wir haben jüngst hier eine Umfrage gemacht unter Thüringer Jugendlichen und dort haben wir auch gesehen, dass die eigenen Mitschülerinnen und Mitschüler, die eigene Jugendgruppe, in der man sich bewegt, wenig Ort ist, an dem politische Fragen diskutiert werden. Die Elternhäuser sind es immer noch überwiegend, die dort prägen und interessanterweise vor allen Dingen prägend wirken im Hinblick darauf, dass politische Ansichten häufig übernommen werden.
Das würde ja bedeuten, dass die Eltern mit ihren nicht immer ganz einfachen Lebenserfahrungen im Osten mehr Einfluss haben als die sozialen Medien.
Ich glaube, wir sehen, dass es in der Form mit Hilfe der sozialen Medien leider nicht so zu steuern ist, glaube ich, wie sich die meisten Parteien das wünschen.
HR Info Politik mit dem Erfurter Politikwissenschaftler Professor André Brodotz. Schauen wir mal auf Sachsen. Regierungschef ist Michael Kretschmer von der CDU und er setzt auf ein klares Motto: Sachsen first. Das erinnert ja ein bisschen an Donald Trump.
Das ist die einfache Antwort natürlich an diesem Punkt. Wenn man sich Sachsen anschaut, war dies schon immer eigentlich ein Teil der CDU-Programmatik dort. Man hat sich immer sehr stark auch an Bayern orientiert in dieser Hinsicht. Insofern glaube ich, ist das kein ganz neuer Akzent. Neu ist, dass wir das Ganze jetzt auf Englisch formulieren. Ob das dann die Wählerinnen und Wähler tatsächlich mehr oder besser anspricht, das wird man sehen. Aber ich glaube, es ist kein genereller Umschwung in der CDU-Politik in Sachsen.
Klar ist aber auch, dass die Ministerpräsidenten, die da im Wahlkampf stehen, auf ein klassisches Image setzen, auf das Image des treusorgenden Landesvaters. Sie wollen beliebt sein, sie wollen glaubwürdig sein, sie wollen authentisch rüberkommen. Wirkt das? Kommt das an?
Ach, ich glaube, das, was Sie eben den Beliebtheitsfaktor genannt haben, ist eine neue Variante dieses Landesvaters. Es gibt, glaube ich, eben nicht mehr den, der väterlich über alle behütet und in dem Weg den Weg auch vorgibt, aber das Vertrauen in Personen im Hinblick auf die Unwägbarkeiten, die die Zukunft bietet, das spielt immer noch eine große Rolle. Und dieses Vertrauen zu unterfüttern, dabei hilft natürlich der Amtsstatus. Ich habe etwas bewiesen, ich zeige mich, ich rede, ich spreche. Wir haben in Thüringen etwas Ähnliches. Bei der Linken können wir das auch beobachten, die in den letzten Monaten einen gewissen Aufwind erfahren hat. Und auch hier würde ich das sozusagen den Beliebtheitsfaktor des Ministerpräsidenten Ramelow in dem Fall nennen.
In Sachsen wird es wohl nicht mehr für die Große Koalition reichen. Das liegt ja vor allem an der Schwäche der SPD.
Die SPD in Sachsen ist schon viele Jahre schwach aufgestellt im Hinblick auf die Ergebnisse, die sie erzielen kann. Gleichzeitig leiden sie, glaube ich, im Moment in der Tat unter dem negativen Bundestrend auch nochmal. Deswegen ist da für die Sozialdemokraten keine große Wende zu erwarten. Und diejenigen, die dort ins Rennen gehen, kämpfen, glaube ich, tapfer. Und sie werden vermutlich froh sein, wenn sie mehr als 10% erringen.
Interessant ist ja hier die Lage in Brandenburg. Da ist SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke sehr beliebt. Jeder Zweite würde ihn wählen, wenn es eine Direktwahl gäbe. Liegt wohl auch daran, dass er sich den Braunkohleausstieg teuer hat abkaufen lassen vom Bund. Also er hat klare Erfolge vorzuweisen.
Ich glaube schon, dass das hilft. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir eben waren. Die amtierenden Regierungsmitglieder, die können durch Handeln sozusagen in der Gegenwart, durch Taten, die nah am Wahltermin liegen, in der Tat dieses Vertrauen aufbauen, das wir eben den Beliebtheitsfaktor genannt haben, von dem sie dann am Wahltag zehren können. Und deswegen steht die Brandenburger SPD sicherlich besser da als die in den anderen beiden Ländern.
Rot-Rot, dafür dürfte es in Brandenburg aber nicht mehr reichen.
Also in Brandenburg ist eine SPD-Linke-Grüne Regierung derzeit möglich. Die jüngsten Umfragen haben bei den Grünen vor allen Dingen auch nochmal Zugewinne ausgemacht, sodass das wohl rechnerisch reichen könnte. Und deswegen würde ich für Brandenburg auch damit rechnen, dass das vermutlich die neue Konstellation sein wird.
Interessant ist, mit welchen Themen die Linke Wahlkampf macht, unter anderem mit der Forderung nach einem Treuhand-Untersuchungsausschuss und das 30 Jahre nach der Wende. Kann man mit einem solchen alten Thema punkten?
Ich glaube, hier wird eher eine bestimmte spezifische Wählerklientel der Linken nochmal bedient und vor allen Dingen versucht, das eigene klassische Lager im Kern zu mobilisieren. Darüber hinaus, glaube ich, wird das keine wesentlichen Effekte haben.
Das macht ja Bündnisse nicht einfacher.
Das könnte schwierig werden. Womöglich kann man sich dann aber in Koalitionsverhandlungen auch damit als stark darstellen, dass man sagt, am Ende hat man auf einen solchen Untersuchungsausschuss verzichtet und im Gegenzug hat man an anderer Stelle viel gewonnen und für die nächsten Wahlen erhofft man sich, das Thema wieder neu auf die Tagesordnung bringen zu können.
Wenn man sich die Umfragen ansieht, dann ist eines erstaunlich, vielen Wählern ist das Thema Migration gar nicht so wichtig. Eher Verkehr und Bildung sind das die wichtigen Themen, die entscheidenden Themen.
Vielleicht können wir hier die Nähe Brandenburgs zu Berlin beobachten. Brandenburg ist ja sozusagen um Berlin herumliegend, geografisch so, dass es stark von der Metropole noch mit betreut wird, inhaltlich in dem Sinne. Und ich glaube, das sehen wir hier in der Tat, dass viele, die in Berlin hauptsächlich leben und arbeiten, aber eben am Rande dann doch in Brandenburg angesiedelt sind, auch von den dortigen Themen, die wir sozusagen als globale Themen vielleicht auch identifizieren können, stärker angesprochen werden, als dies in Sachsen oder Thüringen der Fall ist.
Schauen wir auf Thüringen. Dort regiert der Linke Bodo Ramelow in einem Rot-Rot-Grün-Bündnis. Gleichzeitig räumt die AfD in den Umfragen ab. Heißt das, dass das alte klassische Links-Rechts-Schema am Ende ist?
Es gilt insofern nicht mehr, als das Links-Rechts-Schema nicht mehr Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, der Fragen von Armut und Reichtum abbildet, sondern hier viel stärker wieder an den Migrationsfragen sich neu festmacht mit einer eben AfD, die sicherlich in Thüringen weit nach rechts gerückt ist und dort auch klare Position bezieht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine starke Linke an diesem Punkt, die in Migrationsfragen einen ganz anderen Pol abbildet, genau wie die Grünen, zum Teil auch die SPD. Thüringen ist in der Tat ein besonderer Fall. Es ist momentan überhaupt nicht absehbar, in welcher Konstellation regiert werden könnte. Die aktuelle Regierung wird nach den aktuellen Umfragen vermutlich keine Mehrheit erreichen. Auch alternative Bündnisse ohne die AfD haben es sehr, sehr schwer in diesem Kontext. CDU und Linke müssten eigentlich sich annähern. Beide haben das weitestgehend auch ausgeschlossen. Andererseits hat die aktuelle Regierungskoalition sich noch einen Haushalt für das nächste Jahr verabschiedet, sodass man auch ohne eine neue Regierung in der Lage sein wird, weiter zu regieren, quasi mit einer Minderheitsregierung.
Das würde bedeuten Instabilität in politisch ohnehin unruhigen Zeiten?
Also ich kann mir als ein Szenario vorstellen, wenn man keine wirkliche Koalition schmieden kann an diesem Punkt, dass die aktuelle Regierung weiter regiert, eben auf der Basis des Haushaltes, den sie schon hat für das nächste Jahr. Und dann an der Verabschiedung des Haushaltes für das darauffolgende Jahr die großen politischen Fragen aufgemacht werden. Und dann wird, glaube ich, die Linke, und Ramelow ist, glaube ich, jemand, der das sehr gut ausspielen kann, dann wird die Linke sich als sehr gestaltend darstellen im nächsten Jahr, ein sehr gestalten, den Haushalt vorlegen, der von der Mehrheit im Landtag abgelehnt wird. Und das wird dann ihr Programm sein. Und ich vermute, dass sie dann darauf setzen, hier dann zu punkten.
Gibt es den klassischen linken Protestwähler nicht mehr? Ist das Vergangenheit?
Wir haben schon noch Protestwähler, die sich gerade auf der Bundesebene etwa in sozialpolitischen Fragen, in Fragen der Verteilung von Armut und Reichtum, in Fragen der Steuerpolitik eine ganz andere Politik wünschen, weil sie sich extrem benachteiligt sehen. Gleichzeitig ist das aber ein Potenzial, das womöglich auch die Erfahrung gemacht hat in den letzten 10, 20 Jahren, dass selbst ihre Protestwahlen, in dem Fall auf Seiten der Linken, für wenig Bewegung gesorgt haben an diesem Punkt, sodass wir hier, glaube ich, einen Teil der Protestwählerinnen und Wähler haben, der desillusioniert ist. Und dann haben wir diese neuen Protestwählerinnen und Wähler, die stärker von den Migrationsfragen berührt werden. Die hingegen haben schon den Eindruck, einfach weil deren Geschichte viel jünger ist, in den letzten Jahren, dass sie mit dem Wählen der AfD gleichzeitig dazu beitragen, dass sich die regierenden Parteien migrationspolitisch zum Teil neu aufstellen. Und das ist es, worauf sie hoffen. Und das führt auch zu einer starken Mobilisierung.
Und davon profitiert die AfD?
Momentan profitiert die AfD davon, weil sie im Grunde genau diesen Protest organisiert, weil sie in keine Regierungsverantwortung in irgendeiner Form eingebunden ist an dieser Stelle und die einzige ist, die an dieser Stelle sich ganz klar von den anderen Parteien unterscheidet.
Infopolitik mit Professor André Bordotz aus Erfurt. Eine Frage ist natürlich, wie wandern die Wähler? Was unterscheidet diese Wahlen von den vorhergehenden? Und eine entscheidende Frage wird sein, gibt es eine Protestwählerwanderung von den Linken nach ganz rechts?
Das glaube ich nicht. Dazu sind, glaube ich, die politischen Themen, auch die Art und Weise, wie diese Themen dann auch beantwortet werden, doch sehr unterschiedlich, was die Linke und die AfD angeht. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Protestwählerwanderung von den Linken zur AfD beobachten können, sondern wir haben hier eine ganz unterschiedliche Protestwählerklientel und die ist auf der Rechten momentan stärker zu mobilisieren als auf der Linken. Auf der Linken auch deswegen, weil, glaube ich, die Linke entzaubert ist durch ihre Regierungsbeteiligungen an diesem Punkt. Und deswegen ist das meines Erachtens der Unterschied.
Klar ist, die AfD wird eine starke parlamentarische Stimme haben. Mit welchen Folgen in den Parlamenten?
Eine deutlichere Polarisierung, eine deutlichere Zuspitzung, eine viel stärkere Abgrenzung und Ausgrenzung der Lager voneinander, mit all den Schwierigkeiten, die das dann für Regierungsbildungen beinhaltet.
Und darauf müssen wir uns langfristig einstellen?
Also ich gehe davon aus, dass wir uns das noch ein paar Jahre in der Form erhalten wird. Deutschland war ja gerade im europäischen Vergleich eher ein Nachzügler. Wir haben in den anderen Ländern der EU, auch außerhalb der EU, in Europa schon länger rechtspopulistische Parteien, die fest etabliert sind in den politischen Systemen, die auch bis in die nationale Regierungsverantwortung inzwischen gekommen sind, in einigen Mitgliedstaaten der EU eben auch. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Prozess, bei dem wir hier erst am Anfang stehen. Und wenn wir über die Grenzen schauen, sehen wir eben, das ist das, was uns die nächsten 10, 15 Jahre sicherlich in der Form weiter erhalten bleibt.
Eine Frage ist natürlich auch, werden die Verteilungskämpfe in der Gesellschaft schärfer? Zum Beispiel, wenn der Soli ausläuft und die EU-Förderung für die östlichen Bundesländer.
Das könnte sein. Und je nachdem, wie sich die EU in den nächsten Jahren sozusagen entwickelt, ob sie die Nationalstaaten unter dem Druck eigentlich der Rechtspopulisten wieder mehr Eigenverantwortung überlässt und sich damit selbst eigentlich aus den Verteilungsfragen wieder herauszieht, hat das Effekte dann auf die Fragen, die wir national auch diskutieren werden.
Und das alles hat Folgen für die Bundespolitik. In Berlin schaut man natürlich gespannt auf die Landtagswahlen in den drei östlichen Ländern. Was kommt da auf die CDU zu?
Also ich glaube, es kommt einiges auf die CDU zu. Ich glaube auch, dass die CDU im Unterschied zur SPD sich nicht so stark von den Wahlergebnissen treiben lässt. Und deswegen denke ich auch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer dieses Jahr politisch überleben wird an diesem Punkt. Aber es wird sich dann für sie natürlich auch die Frage stellen, wie sie die CDU dann ausrichtet für die nächste Bundestagswahl. Und darauf werden diese Ergebnisse mit Sicherheit einen Effekt haben.
Könnte die SPD noch etwas retten, wenn sie schon eine neue starke Führung hätte?
Ich glaube nicht. Die SPD hat, glaube ich, tatsächlich erkannt, dass sie die Frage, wie sie sich auf Bundesebene neu personell aufstellen will, keine Frage sein kann, die sie von heute auf morgen beantwortet. Und auch keine Frage, die aus den Spitzenkreisen allein heraus entschieden wird, sondern der hier eingeschlagene Weg, die Mitglieder stark einzubinden, sich dafür Zeit zu nehmen, Vorschläge zuzulassen, scheint mir der richtige zu sein, um einfach auch die eigene Anhängerschaft und Basis wieder zu mobilisieren und um sich auch von unten programmatisch neu aufzustellen. Jeder Schnellschuss hier wäre für denjenigen oder diejenigen, die an die Spitze gekommen wären, ganz undankbar, weil es wäre nicht zu erwarten gewesen, dass die Wahlergebnisse deswegen deutlich besser werden und man hätte einen unglaublichen Ballast von 3 sehr schlechten Wahlergebnissen, mit denen wir rechnen müssen.
Erstaunlich bleibt die Stärke der Grünen in den Umfragen in allen 3 östlichen Ländern, die bald wählen. Woran liegt das?
Sie haben ja jetzt in Brandenburg zuletzt sogar 16% bei den Umfragenergebnissen bekommen. In Sachsen und in Thüringen sind sie jetzt über 10. Ich rechne aber eigentlich in allen 3 Ländern mit einem Ergebnis zwischen 10% und 15% und auch zumindest im Moment noch nicht mehr.
Für die Grünen gibt es also zu wenig Großstädte mit entsprechenden Wählern?
Ja, weil wir tatsächlich dann in den Städten im Osten, wo die Grünen auch sehr stark sind und auch auf Ergebnisse über 20 und noch mehr Prozent auch kommen. Aber wenn man sich eben die Gesamtfläche tatsächlich anschaut, muss man sagen, ist das eher die Ausnahme in den neuen Bundesländern in dieser Form. Und insofern ist es nur die eine Seite der Medaille.
Schauen wir mal auf die Vergangenheit. Hat man da zu sehr auf Subventionen in die Fläche gesetzt, zu wenig auf Förderung der Metropolen? War das ein Fehler?
Die Frage ist, wie stark kann man das tatsächlich auch politisch steuern an diesem Punkt? Ich glaube, wir haben viele Politikerinnen und Politiker in allen Bundesländern mit vielen guten Ideen und Engagement eigentlich das Richtige gewollt, aber sicherlich nicht in dem Maße erreicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Manche Effekte sind auch Teufelskreise, wenn die jungen Leute eben wegziehen aus den ländlichen Regionen. Dann wird es für die betroffenen Bundesländer immer schwieriger, die entsprechende Infrastruktur bereitzuhalten, angefangen von den Anbindungen etwa der Bahn, dann über die Hausärzte in den Regionen, gar Kinderärzte, die man auch im Land finden muss. Das macht es wieder unattraktiv, sich dort niederzulassen. Das heißt, selbst die Verbliebenen ziehen dann, wenn sie im Land, im Bundesland bleiben, wieder in die Städte. Und dort einzugreifen, ist sehr, sehr schwierig an diesem Punkt. Hier muss der Staat wahrscheinlich in der Tat mal deutlich stärker investieren, um die Infrastruktur so aufzubauen, dass diese unterschiedlichen Lebensverhältnisse nicht mehr in der Form da sind, wie wir sie heute beobachten können.
3 Landtagswahlen im Herbst, die das politische Leben durchschütteln könnten. Und eine Frage stellt sich natürlich früher und auch heute wieder. Liegt es noch immer am alten Ost-West-Gegensatz?
Vielleicht ist das Problem an der Frage, dass wir immer noch unterstellen, dass der Osten und der Westen jeweils für sich schon so einig oder sich ähnlich sind. Aber wenn wir dann doch eine längere Reise mal durch die alte Bundesrepublik täten, dann werden wir auch dort, glaube ich, große Unterschiede feststellen in der Lebensform, in den Werten, in den Einstellungen an diesem Punkt. Und das erscheint uns gar nicht mehr so homogen, wie das der Fall ist. Vielleicht müssen wir einfach aufhören, alles das, was wir politisch diskutieren, immer wieder neu unter dem Ost-West-Gegensatz zu diskutieren. Ich lebe ja jetzt schon einige Jahre, erst in Dresden, jetzt in Erfurt. Und es ist schon auffällig, wie gerade hier in der lokalen Berichterstattung fast jede Frage immer auch dahingehend reflektiert wird, was heißt sie aus östlicher, was heißt sie aus westlicher Sicht. Und das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
HR Info Politik mit André Brodotz, Professor für politische Wissenschaften und Dekan an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Das große Zittern vor den Wahlen im Osten. Sachsen und Brandenburg wählen Anfang September, Thüringen im Oktober. Auch bundespolitisch hängt vieles ab von den Ergebnissen dort. Den Podcast zur Sendung wie immer auf hrinforadio.de. Ich bin Andreas Meyer-Feist. Übrigens, im östlichsten Osten, dort wo die AfD besonders stark ist, in der Lausitz, das ist Nordsachsen und Südbrandenburg, dort ist mein Kollege Riccardo Mastrocola unterwegs. Was bewegt die Menschen dort? Warum ist der Frust so groß, auch bei denen, die nicht AfD wählen wollen? Dazu mehr in HR Info in der Woche vor den Wahlen in Brandenburg und Sachsen, also in der Woche vor dem 1. September.